Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Heute wieder mal mit einem richtigen Themenschwerpunkt. Dazu haben wir uns einen Gast dazu geholt, ja, der selber schon einige Bücher geschrieben hat zum Thema Tennis und heute ein Buch mitgebracht hat, wo wir, glaube ich, sagen können, von der Aktualität her, es hätte eigentlich zu keinem besseren Zeitpunkt erscheinen können. Das Buch heißt Sinner vs. Alcaraz, die neue Macht im Tennis, und der Gast heißt Daniel Mücksch. Hallo Daniel.
Hallo Daniel, schöner Name, natürlich muss ich gleich wieder mal sagen. Ich freue mich wieder mal bei euch zu sein.
Ja genau, wir machen ja quasi so einmal jährlich, kann man fast sagen, unsere gemeinsame Daniel-Runde und ja quatschen über die großen Stars, kann man sagen, im Tennis. Zuletzt haben wir über Djokovic, glaube ich, unter anderem gesprochen, auch über Boris Becker. Und jetzt über, ja, das werden wir vielleicht ein bisschen herausarbeiten, vielleicht die prägendsten Figuren der nächsten 15 Jahre auf der Tennisbühne. Sinner, Alcaraz, zwei Namen, die natürlich gerade für jeden Tennisfan, glaube ich, die spannendste Thematik bilden, gerade natürlich, wenn sie gegeneinander auf dem Court stehen. Bevor wir aber vielleicht so ein bisschen inhaltlich uns damit auseinandersetzen, erzähl doch mal ganz kurz zu Anfang, wie kam es eigentlich zu diesem Buchprojekt? Denn man sitzt da jetzt nicht irgendwie nach dem letzten Finale bei den ATP-Finals auf der Couch und sagt, ach Mensch, ich schreibe da mal schnell so ein Buch zusammen, sondern das hat ja ganz, ganz, ganz viel Vorlauf und natürlich auch ganz viel Recherche. Wann hast du damit begonnen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, begonnen habe ich damit auch, genau, ich glaube so ungefähr, na, vor einem Jahr, wahrscheinlich sogar eher vor anderthalb Jahren. Es macht mir ja wirklich immer großen Spaß, mich mit den großen Namen im Tennissport zu beschäftigen, sei es jetzt mit den Aktiven, mit den lebenden Legenden, hat ja alles ein bisschen angefangen mit Novak Djokovic und mit seinem Leben in meinem ersten Tennisbuch, und dann habe ich mich auch nochmal sehr intensiv natürlich mit Boris Becker beschäftigt. Also ich habe immer schon ein kleines Faible für die großen prägenden Personen im Tennis, und da kam man natürlich so, ja, ich glaube, es war ja genauso vor anderthalb Jahren auf Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, weil da sich ja schon so ein bisschen abzeichnete, dass sie wirklich ein anderes Niveau bespielen können. Es waren, glaube ich, dann die ersten Matches, wo sie auch eben gerade gegen Novak Djokovic gewonnen haben und halt nicht irgendwie gewonnen haben, sondern es, ich sage mal, ich erinnere mich da an Wimbledon-Finale, dann einfach so einen fünften Satz gegen Djokovic nach Hause gespielt haben, was eigentlich vorher letztlich nur Djokovic geschafft hat in solchen großen Spielen, und mal gemerkt hat, der hatte dann in diesen entscheidenden Situationen langsam keine Chance mehr. Und da habe ich mich mit beiden beschäftigt, wobei muss ich gleich ein bisschen einhaken. Eigentlich war der erste Impuls war eine Jannik Sinner Biografie zu schreiben, mich also nur in Anführungszeichen mit Jannik Sinner zu beschäftigen. Und wenn man da aber ein bisschen auf die Recherche gegangen ist, man schaut ja auch schon, was gibt es schon so auf dem Markt, da war relativ schnell klar, dass gerade die italienischen Kollegen sich da schon sehr intensiv mit Jannik Sinner beschäftigt haben und dass da schon einige Bücher gab und auch die ein oder andere Lizenz auch schon in andere Länder verkauft worden ist. Das heißt, die Bücher wurden übersetzt, und da habe ich mich gemeinsam mit dem Verlag nochmal zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen, das vielleicht einen eigenen Ansatz bietet, wo wir jetzt nicht einfach die vierte reine Jannik Sinner Biografie schreiben, und kamen dann relativ direkt auf die Idee, wirklich die beiden konkret gegenüberzustellen in einem Buch, also Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, weil sich dann ja auch immer mehr abzeichnet, dass es wirklich auf diesen Zweikampf hinaus gelaufen ist. Und direkt in der Anrecherche, sage ich mal, auch als ich Carlos Alcaraz dazugenommen habe, fand ich doch gleich super spannend, welche Unterschiede man in der Jugend, in der Karriere der beiden ausmachen konnte, aber eben auch welche Gemeinsamkeiten. Und da war mir relativ schnell klar, das muss in diese Richtung gehen, das muss Sinner versus Alcaraz heißen, und es müssen beide wirklich gleichgewichtet in dem Buch vorkommen. Genau, und dann ging es los, und jetzt sind wir in dem Punkt, wo es zu kaufen und auf dem Markt ist.
Du hast mir meine Frage schon vorweggenommen, weil das hätte mich nämlich auch interessiert, ob du vielleicht nämlich vorher überlegt hattest, nur über einen von beiden zu schreiben, beziehungsweise vielleicht sogar zu sagen, man macht irgendwie über zu beiden was jeweils einzeln. die beiden zu vergleichen, macht ja, also sowohl spielerisch, du hast es gesagt, gerade charakterlich sehr viel Sinn. Um uns da vielleicht mal gerade auf der menschlichen Ebene so ein bisschen anzunähern, würdest du sagen, dass Jannik Sinner vielleicht gerade mehr abhängig ist von dem Carlos Alcaraz, wenn wir mal so rein auf die Person Jannik Sinner schauen, weil er sonst auch für viele gar nicht so interessant wäre?
Ja, glaube ich, kann man schon so ein bisschen sagen, dass er natürlich sozusagen den Antagonisten braucht, um auch so ein Duell auch auf die nächsten Jahre, glaube ich, dann starten zu können, weil natürlich wirkt er erstmal auch durch seine Spielweise, glaube ich, nicht ganz so spektakulär wie ein Carlos Alcaraz. Und ich glaube schon, dass das ihm gut tut und auch sozusagen immer wieder herausgefordert zu werden, immer wieder neue Lösungen auch zu finden. Kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal hinzu, wenn wir genau auf die Spielweise von beiden angehen oder vielleicht auch auf die Duelle, die sie gehabt haben, auch im letzten Jahr. Da waren ja dann doch einige. Genau, und das, da glaube ich schon, werden wir auch große Unterschiede finden. Aber ich fand ja genau gerade spannend, weil ich mich wirklich auch sehr intensiv damit beschäftige, wie Talente im Tennis entstehen. Warum ist jetzt jemand wie Jannik Sinner so gut? Warum ist jemand wie Carlos Alcaraz so, so gut? Und was ist da in ihrer Jugend passiert, dass sie dieses Level erreichen konnten? Ich meine, es gibt ja unzählige Tennistalente, die irgendwann mal denen prophezeit wird, sie werden zumindest Profi werden und dann vielleicht sogar auch mal ein Grand Slam-Turnier gewinnen können. Und das fand ich bei beiden wirklich extrem spannend. Und da habe ich wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, mit Jugendtrainern von Carlos Alcaraz, mit ganz, ganz vielen Skitrainern von Jannik Sinner, mit Tennistrainern von Jannik Sinner, die ihn in den ersten Jahren begleitet haben, mit der Familie, mit den Familien gesprochen. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, wie die beiden es geschafft haben, sich da durchzusetzen. Ich bin da durch meine eigenen Kinder, die auch sehr im Sport aktiv sind, gerade auch in diesen Talentförderung, Sichtung, auch sozusagen privat involviert. Und ich glaube, da können viele auch wirklich was lernen, was man richtig macht, sowohl Trainer als auch Begleiter, aber auch Eltern. Das ist auch wirklich ganz klar, dass mir da viele Trainer gesagt haben, gerade bei Jannik Sinner hat mir eigentlich jeder Trainer, Jugendtrainer gesagt, dass der hat perfekte Eltern. Also wenn man das jetzt auf die Tenniskarriere runterbricht, der hat wirklich Eltern, wie sich jetzt jeder Trainer wünscht. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass die dann wirklich so gut werden konnten, wie sie sind. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch immer eine Frage, die dann oft kommt. So eine Biografie in dem Alter ist natürlich auch immer so, dass sie natürlich aufhören muss in dem Alter, in dem sie sind. Dementsprechend ist natürlich gerade so ihr Talent, ihre Talentwertung, ihr Weg vom Kind zum Jugendlichen, zum Tennisprofi natürlich auch ein entscheidender Punkt in dem Buch.
Was sind denn die perfekten Eltern, wo du das schon so ansprichst? Also waren die Trainer im Grunde einfach froh, dass die Eltern am Rand gesessen haben und ich sage jetzt mal die Klappe gehalten haben, weil die Trainer in Ruhe arbeiten konnten? Oder haben die
Ja,
darüber
letztlich ist es
hinaus
das, genau.
schon,
Ja,
ja genau,
genau.
also
Letztlich ist es das. Gerade seine Skitrainer, mit denen ich wirklich zwei lange aus Südtirol gesprochen habe, von Jannik Sinner, die haben mir gesagt, die Eltern haben die halt einfach machen lassen. Ne? Die haben gesagt, die wissen schon, die Skitrainer, was sie machen. Jetzt sind in Südtirol, glaube ich, auch gute Skitrainer dabei, die wirklich schon viele auch Weltklasse-Skiläufer geformt haben und die haben gesagt, ja, wenn wir gesagt haben, wir trainieren heute an dem Hang, dann gab es keine Diskussionen davon, weil dann andere Eltern der Meinung waren, nee, der Hang ist aber besser oder trainier doch heute mal das, trainier doch mal das. Die haben den Jannik dann halt gebracht, die waren auch dabei, muss man halt auch sagen. Die waren jetzt keine, die sozusagen sich nicht interessiert haben. Die standen auch im Zielraum und haben dann geguckt, wie der Jannik so fährt. Aber sie haben sich halt sehr, sehr stark im Hintergrund gehalten. Sie haben immer den Trainern das Gefühl gegeben, die sind die Experten. Und das ist, glaube ich, dann ein ganz entscheidender Punkt. Und dadurch konnten sie wirklich dann in Ruhe mit Jannik arbeiten. Das waren auch sportbegeisterte Eltern. Ich meine, der Vater von Jannik war lange sein Fußballtrainer. Das waren jetzt keine Profisportler. Können wir gleich nochmal so Carlos Alcaraz, ich glaube, seine Familie war schon ein bisschen weiter, was so die Profi-Ambitionen oder auch der Vater ist, hat der wirklich sehr, sehr gut Tennis gespielt von Carlos. Aber trotzdem kommt Jannik aus einer sehr sportlichen Familie, wo auch ein Wissen, ein Know-how vorherrscht. Aber ich glaube, dass sie trotzdem da sich wussten, was sie können. Und das ist, glaube ich, dann wiederum sehr, sehr wichtig, aber auch wissen, was sie nicht können. Und da haben sie es dann, glaube ich, dann den Experten überlassen. Und gerade im Skilaufen war es so und auch im Tennis. Der Vater von Jannik ist ein Hobbyspieler, ein guter Hobbyspieler, aber als es dann wirklich darum ging, oder man gemerkt hat, dass Jannik trotz seines relativ wenigen Trainings irgendwie die Halbfinals bei den italienischen Meisterschaften erreicht hat und alle anderen schon irgendwie 6, 7 Mal die Woche trainiert haben und er 2 Mal, da hat man gesagt, okay, da ist vielleicht wirklich ein außergewöhnliches Talent da und das lassen wir jetzt von jemandem fördern, der davon wirklich Ahnung hat.
Man hört daraus, dass der Zugang so zum Umfeld von Jannik Sinner, so scheint es zumindest, relativ einfach verlaufen ist. Das ist auch so eine Wahrnehmung, die ich irgendwie immer habe, dass man häufig natürlich auch Artikel darüber hat, dass, ne, du hast gerade die berühmten Skitrainer angesprochen zum Beispiel, die irgendwie ein Statement geben, Interview. Ist dieser Zugang bei Carlos Alcaraz im Umfeld ähnlich gewesen oder es ist vielleicht auch einfach da schon schwieriger, weil Südtirol natürlich erstmal natürlich für uns durch die Sprache einfacher zugänglich ist und weil ich auch immer ein bisschen den Eindruck habe, dass man in Südtirol noch mal auch ein bisschen mehr stolz darauf ist, dass man natürlich jetzt so einen riesigen Star hervorgebracht hat. Ja, weil du in Südtirol natürlich auch immer noch mal so ein bisschen, ich sag's jetzt mal übertrieben, einen anderen Nationalstolz natürlich auch hast, wo man dann vielleicht auch einfach lieber von erzählt.
Ja, genau. Ja, hast du grundsätzlich absolut recht. Ich meine, es war bei beiden glücklicherweise einfacher, als ich befürchtet hatte. Ich kenne es ja, Novak Djokovic war schon ein bisschen schwieriger, lag natürlich auch daran, dass bei Djokovic dann direkt diese sehr, sehr heiße Phase war, in dem ich mich mit ihm beschäftigt habe, mit diesem Corona-Spitzen, mit seinem Australien-Desaster. Also das ist natürlich. War es nicht ganz so einfach. Boris Becker ist sowieso ein Thema für sich, sich da sozusagen ihm, wie man sich Boris nähert, selbst wenn man ihn eigentlich ganz gut kennt. Und da war ich doch überrascht, wie positiv dann teilweise die Rückmeldungen waren, wenn man sich dann den beiden genähert hat. Das gilt sowohl für Jannik Sinner als auch für Carlos Alcaraz. Aber natürlich war einfach die Sprachbarriere ist eine andere. Also das muss man natürlich schon ganz klar sagen. Heutzutage mit den Übersetzungsprogrammen, sei es ChatGPT oder DeepL, kann man natürlich konnte man zumindest die E-Mail-Anfragen irgendwie dann in Spanisch übersetzen und zurückübersetzen und so ging es bei Carlos Alcaraz auch, aber bei Jannik Sinner war es in der Tat noch ein bisschen einfacher, gerade was so dann seine Anfänge angeht. Schwieriger wurde es natürlich dann, je mehr die professionellen Stufen erreicht worden sind, ne? Das heißt mit Piatti, mit dem ich zumindest kurz reden konnte, aber der letztlich auch gesagt hat, dass er jetzt nicht sozusagen für ein langes Interview für dieses Buch zur Verfügung steht, mir dann sozusagen einen Trainer genannt hat aus dem Umfeld von ihm, mit dem ich mich dann darüber unterhalten kann. Oder auch Jannik, der ja das Management auch nochmal gewechselt hat in den letzten 1, 2 Jahren und das jetzt auch, sag ich mal, in Hand eines Freundes aus Südtirol gelegt hat, da war auch relativ klar, dass das dann schon sehr, sehr professionell dann wird, ne? Und dass es dann halt relativ die normalen Tennis-ATP-Regeln oder Management-Regeln gibt. Aber sozusagen diese Anfangsphase, das war absolut, da war absolut zugänglich und das war wirklich, war ich positiv überrascht. Was bei Carlos, wie gesagt, auch gilt, da gab es natürlich in der Jugend, sage ich mal, ein bisschen mehr Streit schon unter den Trainern. Das ist ja dann immer so, das war bei Jannik auch zum Beispiel überraschend, dass es da keinerlei Streit gibt, wer jetzt wann ihn wie entscheidend geprägt hat oder nicht. Da kommen dann immer irgendwelche Trainer ja aus der Ecke und behaupten, ich habe aber dem Carlos oder dem Jannik den Stoppball, die Rückhand beigebracht und ich bin der entscheidende Mentor gewesen. Und diesen Streit gibt es bei Jannik überhaupt nicht. Da fand ich, hat jeder irgendwann gesagt, dass er dann irgendwann auch Verständnis hatte, dass er dann diesen Schritt gegangen ist oder dann zu Piatti gegangen ist und so. Und das ist bei Carlos ein bisschen anders. Da gibt es in seiner Heimat in El Palmar doch den einen oder anderen Trainer, der behauptet, er wäre entscheidender gewesen als dieser Trainer. Und Carlos wurde mir geklaut. Und es waren finanzielle Gründe, warum ich dann irgendwie ausgebootet worden bin. Und auch der Übergang zu Juan Carlos Ferrero war okay, war nicht, aber ein bisschen böses Blut gibt es dann schon auch von dem einen oder anderen Heimtrainer. Das war ein bisschen schwieriger.
Ich glaube, da können wir beide mit Erfahrung sagen, das klingt dann auch schon mehr nach dem Tennis-Business, wie wir das kennen und wie es
Genau,
halt
ja,
oft,
genau.
oft
Das, wie gesagt,
passiert.
diese Trainer, die da um die Ecke gekommen sind, unglaublich, wie viel prägende Trainer dann die einzelnen Spieler gehabt haben.
Definitiv. Um vielleicht die beiden jetzt aber mal auch wieder langsam zusammenzubringen, beziehungsweise sie dann auch ein bisschen miteinander zu vergleichen. Was mir jetzt gerade Ende der Saison 2025 so aufgefallen ist in den Duellen, die sie noch hatten, dass sie immer mehr, ich weiß gar nicht, ob herausstellen nicht schon übertrieben ist, aber zumindest erwähnen, wie gut die beiden sich ja menschlich eigentlich auch verstehen und dass sie ja eigentlich auch sich als Freunde sehen. Ist das etwas, was du für diese Rivalität, die ja eigentlich jetzt gerade erst so richtig beginnt, förderlich ist? Oder ist es vielleicht etwas, was sie so ein bisschen kopieren wollen, weil das ja auch gerade bei Roger Federer und Rafael Nadal immer so am Ende etwas war, was sie als Aspekt hervorgehoben haben?
Ja, die Frage ist ja immer, für wen ist es förderlich, ne? Also ist es dann förderlich für uns als Medienschaffende, die dann natürlich, glaube ich, irgendwann zu viel Harmonie ist dann auch fast schon immer wieder mal schädlich, weil natürlich dann auch irgendwie die Rivalität dann ja, vielleicht dann in der Tat zu freundschaftlich sein kann. Ich glaube schon, dass sie natürlich dann einen gewissen Respekt sich voreinander haben, ne? Der sehr, sehr groß ist. Wo ich in der Tat immer ein bisschen vorsichtig bin, ist mit dieser Freundschaft, die dann zwischen diesen absoluten Superstars existieren. Also da würde ich jetzt behaupten, da wird nach außen hin mehr Freundschaft suggeriert, als wirklich da ist. Also das heißt nicht, dass sie sich nicht mögen oder so, ne? Aber ich finde da, dass da von beiden Seiten, sei es vom Management oder auch von den Spielern selber, oft auch ein Bild gezeichnet werden soll, dass dann da so eine Art Freundschaft irgendwie suggeriert. Ich meine, das sind wirklich erbitterte Gegner auf dem Platz und da will jeder wirklich gewinnen gegen denjenigen und es ist manchmal so ein bisschen mehr Rivalität oder Reibung, nennen wir es Reibung, finde ich, könnte nicht schaden und das ist auch das, was ich auch versuche ein bisschen zu beschreiben. Man hat ja eigentlich schon, das muss man ja ehrlicherweise sagen, das absolute Top-Top-Duell der beiden gesehen. Ich meine, was soll da noch kommen nach dem French Open Finale in diesem Jahr? Also ich meine, spektakulärer kann es ja fast nicht sein. Und da, wenn ich auch so ein bisschen Reibung reinkommt, stelle ich mir halt die Frage, wie will uns dann ein US Open Finale in 4 Jahren von den beiden wirklich noch so vom Sockel hauen? Ne? Man hat das ja dieses Jahr, man hat es dieses Jahr ja schon gemerkt, dass die Spiele hinten raus, Wimbledon war noch auch ein bisschen durch die Revanche und so war natürlich noch ein bisschen auch die Story echt gut. Aber es muss, glaube ich, immer schon noch ein bisschen was passieren, damit die beiden uns auch weiter wirklich so faszinieren. Ne? Das ist, finde ich, bei Federer und Nadal auch so gewesen. Da waren natürlich die Rollen auch irgendwie ein bisschen klarer verteilt, weil natürlich relativ klar war, dass in Paris eigentlich Federer keine Chance hat und umgekehrt war es halt lange so, dass Rafa in Wimbledon jetzt keine Chance gehabt hat. Und ich fand das schon, dass ein bisschen neuer Spice da reingekommen ist durch Novak Djokovic, der da ein bisschen so reingekrätscht hat und sozusagen das nochmal ein bisschen so durcheinander gewirbelt hat. Und das hoffe ich auch für Sinner Alcaraz. Das muss jetzt kein Dritter sein. Vielleicht reicht es auch, wenn die sich selber da mal ein wenig aneinander hier und da reiben und dass da auch über die Jahre gerne noch ein bisschen mehr Spice wieder reinkommen kann. Also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen.
Ja, dieser Vergleich natürlich Federer Nadal mit dieser Rivalität, den gibt es ja auf vielen Ebenen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, aus meiner Sicht, dass Alcaraz ja gerade, als er so ganz neu auf die Tour kam, Ich finde auch mit einer gewissen Offensichtlichkeit natürlich so ein bisschen wie der zweite Nadal wirken wollte, wirken sollte. Dieses Duell zwischen Federer und Nadal war ja eigentlich auch immer davon geprägt, weil es so ein bisschen Duell der Gegensätze war, ne? Du sagtest es gerade, so jeder hatte seinen Untergrund, jeder hatte seinen Spielstil, der ja mit Nadal so eigentlich, ne, jeder Schlag ist eigentlich der letzte, um irgendwie die Welt zu retten, so wirkte das ja oft. Federer, der so als Schönspieler daherkam. Würdest du sagen, dass denn Jannik Sinner und Carlos Alcaraz vielleicht gerade, ja, dass das bei denen so ein bisschen hinten runterfällt, dass so diese, auch diese spielerische Unterscheidbarkeit nicht so extrem groß ist?
Ja, ich finde schon, dass sie eine spielerische Unterscheidbarkeit haben. Was ich bei den beiden wirklich besonders finde, ist, dass ihr Spielstil wirklich völlig konträr ihrem oder sagen wir mal den Erwartungen wirklich konträr den Erwartungen ist, den man gegen sie hat. Also wenn ich mir Carlos Alcaraz mit seinem spielerischen, mit seiner Leichtigkeit, mit seinem wirklich teilweise unorthodoxen Spielstil anschaue, dann denkt man ja, das wäre so einer, ja, so der Halotri ist jetzt zu viel gesagt, aber so einer, der so ein bisschen so ein Zocker, so ein Zockertyp, der irgendwie ja, naja, fast zufällig vielleicht dann zum Tennis gekommen ist. Und das ist ja bei ihm komplett anders. Mit dem Vater, der semi-professionell gespielt hat, eine Tennisschule gehabt hat. Also sagen wir mal so, bei ihm war das viel, viel geplanter, diese ganze Tenniskarriere. Und es war viel, viel, dieser Weg war viel, viel gerader und viel, viel straighter als bei einem Jannik Sinner, der aber ja dafür aber so rüberkommt, wie so ein bisschen, ja, so negativ ausgedrückt, wie so ein Tennisroboter manchmal, der so sehr, sehr clean spielt, sehr, sehr klinisch auch spielt, wo man denken könnte, ja, das ist ein Projekt, das irgendwie seitdem er 4 Jahre ist, geplant ist und der jetzt irgendwie oben dann halt in der Weltrangliste angekommen ist, das funktioniert hat. Das war ja aber eben aber überhaupt nicht so. Der hat ja wirklich sehr, sehr lange, wirklich sehr, sehr erfolgreich ist er Ski gefahren und man wusste nicht genau, was will ich mehr Skifahren, will ich mehr Tennis spielen und hat es ja dann wirklich, ja, da war er, glaube ich, 11, 12 Jahre alt, wo er sich dann fürs Tennis entschieden hat, was ja wirklich im Verhältnis echt spät ist. Also er ist ja derjenige, der so, naja, über ein paar Umwege ein bisschen zufällig dann zum Tennis gekommen ist. Also das finde ich bei den beiden schon spannend, dass man das Image, das sie auf dem Platz rüberbringen, wie sie spielen, wie sie am Platz agieren, dass das eigentlich wirklich völlig entgegen ihrer eigentlichen Herkunft oder auch ihrer eigentlichen Karriere bis jetzt ist.
Dann hattest du gerade noch erwähnt, ja, die beiden haben vielleicht ihr bestes Match der Karriere gegeneinander schon gespielt. Das ist ein spannender Punkt, finde ich, weil da hatte ich jetzt die Tage, sie ist jetzt heute nicht mit dabei, mit Henrike nämlich mich auch kurz drüber ausgetauscht. Und da hat sie nämlich gesagt, ob es nicht vielleicht sogar auch ein Tick zu langweilig werden kann in den nächsten 10, 12 Jahren. Denn jetzt sind wir wieder bei diesem Vergleich Federer-Nadal. Da hat man sich ja immer gefreut, wenn die beiden mal gegeneinander spielen, war das jetzt auch nicht, ich sag mal, 7, 8 Mal im Jahr passiert ist. Bei Sinner gegen Alcaraz wirkt das ja aktuell so, dass die beiden so überlegen sein könnten, dass die wirklich gefühlt dann für die nächsten Jahre in jedem Grand-Slam-Finale am Ende irgendwie
Ja.
gegeneinander spielen. Und
Ja.
ist das nicht vielleicht sogar auch eine Gefahr, dass man im Grunde nachher sagt, na okay, jetzt spielen sie irgendwie zum 63. Mal in 5 Jahren gegeneinander. Wir haben ja im Grunde wirklich schon alles gesehen und den beiden kann jetzt auch an taktischen Kniffen oder so nichts mehr einfallen, um uns oder auch den Gegner noch zu überraschen.
Ja, die Gefahr sehe ich durchaus, habe ich eben auch schon ein bisschen gesagt, dass natürlich da vielleicht, sei es von außen, sei es was ganz anderes, so ein bisschen Inszenierung auch damit reinkommen kann, dass da immer noch ein bisschen Spice reinkommen kann. Die Gefahr sehe ich schon. Das spricht für mich ein bisschen für die Schwäche des Rests. Also mir fällt jetzt erstmal keiner ein, der da wirklich, wenn wir jetzt nur aufs nächste Jahr schauen, der da nächstes Jahr reinkommen kann. Also ich glaube halt, dass selbst so ein Fonseca dafür dann einfach noch zu jung ist und Also wenn die beide fit sind, finde ich, dann kann man eigentlich, würde ich darauf wetten, dass die vier Grand Slam-Finals eigentlich fast gesetzt sind, wenn es normal läuft. Natürlich kann, wie gesagt, kann immer mal was passieren. Gerade Carlos Alcaraz bei den Australian Open ist ja auch immer so ein Thema für sich, dass er da meist bis jetzt zumindest noch nicht oft auf seinem Top-Niveau in Australien gekommen ist, dass er da immer so ein bisschen braucht im Laufe eines Jahres. Aber dahinter, und nennen wir einen, der da wirklich ernsthaft sie wirklich schlägt an einem guten Tag. Also sagen wir mal, wenn beide einen guten Tag haben, Alcaraz und Sinner, fällt mir keiner ein, der einen überragenden Tag haben kann, der beide dann schlägt, gerade Best of Five. Das finde ich echt schwierig. Kommt natürlich dann natürlich ein bisschen drauf im Laufe des Jahres, wenn man die beiden wirklich nur untereinander vergleicht, war meine bisschen die Tendenz, dass ich gesagt habe, auch im Laufe des Buches, wenn beide ihr bestes Tennis spielen, dann ist Alcaraz der Bessere. Das war so ein bisschen, was ich gerade zur Beendigung des Buches so ein bisschen im Gefühl hatte. Das war natürlich wirklich, ich glaube, die erste Lektoratsphase beendet habe ich zu den US Open Finale direkt, glaube ich, danach. Und da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass da Sinner Verhältnis relativ weit weg war beim US Open Finale und wirklich wenig Chancen bis gar keine gehabt hat. Und ich erinnere mich noch an den ersten Satz von Alcaraz, wo man gesagt hat, also wer soll diesen Spieler jemals schlagen, wenn er in dieser Form auftritt. Jetzt durch die Hallensaison hat sich ein bisschen wieder verschoben und ich finde schon, dass Sinner ja wirklich auch eine unglaubliche Hallensaison gespielt hat und 3 Monate Sperre kommen ja auch noch hinzu. Also das ist meine Hoffnung auf jeden Fall, dass sie doch sich einigermaßen auf Augenhöhe begegnen. Ich meine, bin auch gespannt, wie du es siehst, aber letztlich, wenn beide ihr Top-Niveau spielen, bin ich momentan immer noch ein bisschen im Team Alcaraz und sage, dass er derjenige eigentlich ist, der so leicht vor Sinner ist, wie gesagt, vorausgesetzt, beides in der Topform.
Ja, ich würde da mitgehen und ich glaube, das liegt an einem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, nämlich was so diesen Stil angeht, wie die beiden Tennis spielen. Weil natürlich Sinner, du hast es glaube ich so genannt, das Roboterhafte mehr hat, ne? So derjenige, der sein Spiel so durchzieht und dadurch, dass Carlos Alcaraz natürlich für uns mit bloßem Auge so viel agiler wirkt, traut man ihm natürlich auch mehr zu, dass er einfach variabler spielen kann und dadurch wahrscheinlich auch einfach dann der Spieler von den beiden ist, der als erster eine Antwort geben kann, beziehungsweise halt was verändern kann, wenn er merkt, okay, das läuft jetzt nicht so in meine Richtung. Das ist aber,
Ja,
glaube ich,
total.
gerade, ne, das ist an dem Duell oder bei dem Duell, glaube ich, nämlich gerade jetzt eigentlich der spannende Aspekt für die nächsten Monate oder auch für das nächste Jahr. Ob wir uns da nicht echt ein bisschen täuschen lassen, denn wie du sagtest, also jetzt am Ende des Jahres wirkte es ja nämlich wieder nicht so.
Naja, und die Frage ist ja auch, wie verbessern die sich halt noch, ne? Also Jannik Sinner merkt man beim Aufschlag, der ja unglaublich lief, am Anfang jetzt in Turin, zum Schluss ein bisschen ist die Quoten runtergegangen, aber dann sieht man ja auch wirklich, dass er sich krass, krass verbessert und meine, das sind ja auch noch junge Männer, ne? Also Jannik ist ja, glaube ich, da vielleicht auch ein anderer Typ. Ich habe mich auch dann wirklich nochmal intensiv beschäftigt mit Carlos, wenn es bei ihm mal nicht lief, wie war, glaube ich, Halbfinale French Open, ne? Als er gegen Djokovic auf einmal diesen körperlichen Einbruch hatte, wo er irgendwie Krämpfe nach dem ersten Satz bekommen hat. Und da ist er ja dann irgendwie, was er ja hin und wieder mal gemacht hat, mit ein paar Kumpels dann nach Ibiza geflogen und hat dann da ein paar Tage Party gemacht und gab dann Social Media Bilder, wie er dann in den einschlägigen Clubs auf Ibiza unterwegs war. Das ist natürlich etwas, was man sich von Jannik Sinner schwierig vorstellen kann. Aber Carlos Alcaraz kam dann halt zurück und es gab, das haben wir wirklich nochmal auch, ich habe mit früheren Trainern und seinem Umfeld gesprochen, wirklich höchste Verwerfung innerhalb des Teams. Also sein strenger Manager, Juan Carlos Ferrero, waren extremst gegen die Reisen nach Ibiza und gegen die Partyausflüge. Ein Bruder von Alcaraz waren ja auch dabei dann auf Ibiza, aber er kam dann zurück, hat Queens gewonnen und hat danach Wimbledon gewonnen. Also der ist da so ein bisschen anderer Typ, aber wie gesagt, junger Mann, keine Ahnung, wie sich das so ein bisschen, wie sich das ein bisschen entwickelt, ne? Wenn er vielleicht noch da einen Tick Professionalität mehr reinbekommt oder vielleicht braucht er das auch. Also das ist auch, das finde ich zumindest auch spannend. Wie entwickeln sich beide Typen so miteinander? Wie pushen sie sich, ne? Wird Sinner nochmal irgendwie einen Ausbruch haben und irgendwie, ja, Jung nachholen, klingt auch immer so ein bisschen komisch, aber natürlich, da sind schon noch ein paar Unwegsamkeiten dabei in den nächsten Jahren, gerade in den nächsten ein, zwei Jahren, wo es wirklich, finde ich, sehr spannend sein wird zu beobachten, wie sich die beiden so entwickeln.
Gibt's zu einem oder vielleicht auch zu beiden Spielern irgendwie einen Punkt oder vielleicht auch mehrere Punkte, wo du jetzt so in der Phase des Buches, als du das geschrieben hast, als du recherchiert hast, auf Infos oder auf Punkte getroffen bist, wo du gesagt hast, oh, das ist etwas, was ich jetzt über die beiden erfahren habe oder was ich auch vielleicht festgestellt habe, das hätte ich so in der Form nicht gedacht.
Gar nicht gedacht, ja, wenn ich so direkt drüber nachdenke, ich glaube, es waren da schon so Sachen, die man so doch teilweise schon so erwartet hatte. Bei Sinner war es dann doch auch diese komplette Allround-Sportfähigkeiten. Also klar hat man das mit dem Skifahren, hat man da schon immer mal gehört, dass er da auch wirklich sehr, sehr guter Skifahrer gewesen ist, aber wie gut er dann wirklich auch gewesen ist, und er ist ja dann auch mit, fällt der Name jetzt gerade nicht ein, mit einem Freeskier zum Beispiel in der Jugend gefahren, wo Sinner besser war als er, und er ist jetzt irgendwie Weltmeister aus Südtirol. Also er ist da wirklich mit den absoluten Top-Leuten Ski gefahren, und auch dieses besser werden mit diesem Trainingsaufwand, weil man ja dann auch gerade in der Jugend irgendwann, oder auch wenn man uns deutsche Tennistalente anguckt, die sich extrem viel spielen, und wenn dann so ein Jannik Sinner dann gerade im Winter einmal die Woche gespielt hat und dann trotzdem so gut geworden ist, das fand ich dann auch wirklich eher überraschend, und andersrum genau, und das ist bei Carlos Alcaraz aber so gewesen ist. Also ich hatte auch natürlich seinen Vater, seine Eltern sieht man dann auch immer wieder in der bei den Matches in der Box, aber dass sein Vater wirklich auch ein guter, sehr, sehr guter Spieler gewesen ist und wirklich auch eigentlich semi-professionell gespielt hat, das war mir eigentlich auch nicht so klar gewesen. Und doch dann auch, wie eng seine Familienbande ist. Genau, wenn ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenke, fällt mir es doch auch als erstes auch ein. Er hat ja dann noch so eine Wohnung in El Palma, überhalb der alten Wohnung der Eltern, wo er wirklich dann noch in sehr, sehr, ja, sage ich mal, rustikalen Verhältnissen lebt. Das kann man auch sehen, kann ich auch empfehlen, die gute Netflix-Doku über Carlos Alcaraz. Ich glaube, es ist sogar die Eröffnungsszene, wie er da einmal durch sein Kinderzimmer da führt, wo er heute noch wohnt, wenn er mit der Familie zusammen ist. Also die Bande der Familie ist bei ihm wirklich sehr, sehr eng und wirklich enger als bei Jannik Sinner. Bei Jannik Sinner sind auch oft in der Box mal die Eltern dabei, aber auch nicht immer. Sein Bruder ist auch, der ist ja der Stiefbruder von Jannik Sinner, ist auch nicht immer dabei. Obwohl, ich überlege gerade, nee, Stiefbruder ist er nicht, der ist ja nicht geschieden, das ist ja der adoptiert, der Bruder ist nur adoptiert worden, sein Bruder. Und bei Carlos Alcaraz, die Brüder spielen eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle bei Carlos Alcaraz, die Eltern immer dabei und so. Also wie eng diese Familienbande da geknüpft ist, das hat mich dann bei Carlos doch auch überrascht. Das hätte ich nicht so gedacht. Und dann kommt natürlich wieder eher der Vergleich zu Nadal auch auf. Und fand ich auch spannend, zum Beispiel, weil das ist auch ein entscheidender Punkt, glaube ich, warum er so gut werden konnte. Ich habe für das Buch auch, ist auch ein langes Interview drin mit Klaus Hofsess, der ja in Marbella seit Ewigkeiten seine Akademie hat, damals wegen Steffi Graf mit runtergegangen ist, weil er auch in einem Buch erzählt, dass Peter Graf ihn gebeten hat, da eine Akademie zu gründen, damit er da in Ruhe mit Steffi trainieren kann. Das war sozusagen die Ausgangspunkt, warum Klaus Hofsess da seine Akademie gegründet hat, damit sie weg von der deutschen Öffentlichkeit in Marbella trainieren kann mit ihr. Aber er mir dann wirklich auch die Unterschiede erzählt, wie so eine spanische Familie, Tennisfamilie groß wird und eine deutsche und wie sich deutsche Talente bei ihm benehmen bei Turnieren und wie sich spanische Talente benehmen bei ihm, ne? Und das ist auch wirklich, wirklich spannend, wie er sagt, dass der respektvolle Umgang mit der Familie, mit den Eltern, aber auch mit den Gegnern, doch da teilweise bei spanischen Talenten noch größer ist, mehr vorhanden ist und dass sich dieses allein Ball auszugeben, dass und einen Schläger zu schmeißen, dass das bei deutschen Talenten doch, sagen wir es vorsichtig, sehr, sehr öfter vorkommt.
Ja, spannend. Also gerade dieser familiäre Aspekt, weil da muss ich sagen, hätte ich jetzt auch gedacht, dass der bei Jannik Sinner einen viel, viel größeren Stellenwert hat, was ja wahrscheinlich daran liegt, dass man einfach von ihm dann viel häufiger hört, der fährt jetzt irgendwie ein paar Tage nach Südtirol und der geht irgendwie Skifahren.
Ja,
Ja, und
ich
bei
glaube, das,
Carlos.
da kommt dazu, dass der ist schon da. Ich glaube, was für eine Zukunft, dass die Eltern halt normaler noch arbeiten oder lange auch
Na,
gearbeitet
okay.
haben, während der Karriere oder als Jannik dann sozusagen als Jugendlicher immer mehr gespielt hat oder auch zu Piatti gegangen ist. Ne? Die hatten ja, der Vater ist ja Koch, der hat ja auf einer Alm gearbeitet. Die Mutter war damals als Bedienung, als sie sich kennengelernt haben, auf der Alm gewesen. Und jetzt heute, man kann sich sozusagen einbuchen bei Familie Sinner, haben sie ja ein eigenes Apartmenthaus in Südtirol, wo sie aber wirklich auch noch arbeiten, ne? Wo sie ja jetzt, glaube ich, arbeiten nicht mehr als Koch oder als Bedienung, aber sozusagen sie verwalten das noch, es ist sozusagen noch ihr Business, ne? Und das ist ja schon der Unterschied. Familie Alcaraz, die sind halt schon Ewigkeiten einfach im Tennis aktiv, ne? Der Vater hat ja da als Trainer, als semiprofessioneller Spieler, Besitzer der Tennisschule da vor Ort. Da war einfach von vornherein war klar, der Carlos war halt immer dabei. Das ist halt auch der klassische Tennistrainersohn, der da halt den ganzen Tag auf dem Tennisplatz verbracht hat, wenn er nicht gerade in der Schule war und gegen die Wand geschlagen hat und wenn Papa dann noch Zeit hatte, mit Papa dann noch gespielt hat oder mit anderen Freunden da gewesen ist. Und ich glaube, dass dadurch dieser Tennisbezug der Familie Alcaraz einfach ein viel, viel stärkerer ist.
Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, echt schon ein sehr, sehr spannender Einblick und wir können versprechen, dass, wenn man das Buch liest, man noch viel, viel mehr Aspekte erfährt, natürlich das Ganze auch noch viel intensiver beleuchtet wird, auch die beiden Spieler, die Rivalität an sich. Daher, Daniel, die Frage, wenn man das Buch bekommen möchte, es ist raus, wo bekommt man es denn am besten?
Ja, natürlich bei den einschlägigen Online-Händlern, da gibt es natürlich sehr große und kleinere. Also das ist, kann man wirklich, wirklich überall bestellen. Ich würde sagen, ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Tennisfreunde, für Tennisliebhaber oder auch wenn man jemandem was Gutes tun will, der vielleicht sich auch mal in die neue Zeit einlesen möchte, die uns die nächsten Jahre prägen wird, weil das glaube ich, wie gesagt, haben wir ja auch besprochen, in der Tat, dass uns diese beiden Namen so schnell im Tennis nicht verlassen werden. Und sie haben schon legendäre Matches gehabt. Ich gehe auch noch sehr intensiv ein im Buch auf das Match, was mein fast Lieblingsmatch war, der beiden im Miami-Halbfinale damals, was natürlich auch echt sozusagen das erste Mal dieser Boom-Effekt gewesen ist, wo dann am nächsten Tag wirklich die ganzen Highlight-Videos auf YouTube viral gegangen sind, wo sie es erstmal wirklich gezeigt haben, dass sie einfach da doch ein bisschen eine andere Liga begründet haben. Und wenn man mehr darüber erfahren will, ich würde mich freuen. Ich bin davon überzeugt, das ist die neue Macht im Tennis und ich bin mir sicher, dass man in meinem Buch davor noch das eine oder andere erfährt, was man auch wir jetzt nicht besprechen konnten.
Genau, und deswegen natürlich wärmste Kaufempfehlung dafür. Daniel hat es gerade schon gesagt, natürlich auch als Weihnachtsgeschenk perfekt geeignet mit bester Empfehlung der Tennisproleten, versteht sich. Daniel, ich danke dir recht herzlich und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wenn wir das nächste Mal sprechen werden hier im Podcast, denn dann kann ich mir vorstellen, dass du uns höchstwahrscheinlich wieder ein Buch mitbringst und da bin ich umso gespannter dann, welches Thema dieses Buch haben wird. Denn ja,
Das kann sehr gut sein.
ich denke mal, das wird nämlich nicht so lange dauern bei dir. Denn du
Nee,
bist da
richtig,
ja
aber
eigentlich
verraten
immer.
darf ich so nicht, aber ich kann es sozusagen schon versprechen.
Das ist sehr, sehr schön. Deswegen ja, natürlich hier sei der Termin damit abgemacht, auch wenn wir das genaue Datum noch nicht wissen. Ich danke dir, ich danke euch da draußen. Schreibt uns natürlich auch gerne ja eure Einschätzungen zu Sinner und Alcaraz oder auch wenn ihr Fragen vielleicht noch mal habt an Daniel Mücksch ganz persönlich, weil ihr irgendeinen Aspekt noch mal ein bisschen genauer von ihm erfahren möchtet, der vielleicht auch im Buch nicht so ausgiebig behandelt wird. Wenn ihr da Nachfragen habt, euch Ideen kommen, immer gerne her, Mail kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auch via Social Media. Dort findet ihr uns überall unter Tennisproleten. Auch Daniel könnt ihr natürlich bei Instagram, denke ich mal, auf jeden Fall folgen. Sag gerne
Genau.
einmal, wie am besten.
Ja, genau. Einfach Daniel Mücksch eingeben. So viele, so häufig gibt es meinen Namen nicht. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich mit oder ohne Punkt, aber Daniel Mücksch eingeben, kommt, man sieht mich auch direkt. Ich glaube, ich habe sogar aktuell mein Profilbild zum Cover des Buches geändert. Also da kann man mich nicht verfehlen.
Das ist
Und
sehr, sehr
gerne,
gut, genau.
gerne DMs. Ich versuche immer einigermaßen rechtzeitig und aber zu antworten. Aber bis jetzt habe ich es immer geschafft, zumindest wirklich jede zu beantworten.
Genau, denn das ist natürlich eigentlich noch viel besser, den direkten Weg zu nehmen als den über uns. Wir freuen uns natürlich aber auch über Nachrichten und ich kann euch versprechen, wir werden uns in der kommenden Woche natürlich wiederhören hier bei den Tennisproleten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.